Journal Panorama.
Guten Abend. Im März 2017 bestätigte die irische Regierung, katholische Nonnen hatten zwischen 1925 und 1961 bis zu 800 Kleinkinder im Klärgruben ihres Mutterkindheims im Städtchen Thürm entsorgt. Fast alle Kinder waren an Unterernährung und heilbaren Krankheiten gestorben. Im strikt katholischen Irland jener Zeit mussten ledige Mütter in kirchlichen Heimen entbinden. Nach einem Jahr wurden sie von ihren Babys getrennt. Hübsche Kinder verhökerten die Nonnen zur Adoption in die USA. Auf die anderen wartete ein Horrordasein. Heute schweigt die Kirche zu den Geschehnissen in Thürm und anderen Heimen, die seit 2015 von einer staatlichen Kommission untersucht werden. Die Kommission jedoch arbeitet extrem langsam und unterwirft alles von ihr ausgewertete Material der Geheimhaltung, berichtet Thomas Kruche.
Der massig wirkende alte Mann am Küchentisch von Catherine Corliss blinzelt mit den Augen, nestelt an seiner Wolljacke, sucht nach Worten für das, was ihm in frühester Kindheit geschah.
We see nothing. We were in a big room, apparently. And it wasn't a house.
Wir sahen nichts. Wir waren nur in diesem großen Saal. Ich kann mich nicht erinnern, jemals rausgekommen zu sein aus diesem Saal. Wir sahen keine Vögel, keine Pferde, keine Rinder, nicht einmal eine Katze. Die Fenster in dem Saal waren ja hoch oben unter der Decke und sie wurden nur geöffnet, um durchnässte Matratzen zu trocknen.
You couldn't look out. And the only time they'd open the windows was to dry the mattress, if you wish it.
Thomas Wald ist 75 Jahre alt. Die ersten 6 Jahre seines Lebens hat er hinter den Mauern eines düsteren Baus aus dem 19. Jahrhundert verbracht. Ein Heim für ledige Mütter und deren Kinder. Betrieben von katholischen Bonsecours-Nonnen in Sichtweite der erzbischöflichen Residenz im westirischen Thürm. 2 Kathedralen gibt es in Thürm. Einem verschlafenen Landstädtchen, umgeben von Schaf- und Rinderweiden, auf denen im Frühjahr leuchtend gelber Ginster blüht. Die heute 63-jährige Catherine Corliss ist in Thürm geboren. Wie Thomas Wald besuchte sie eine von Nonnen geleitete Grundschule.
Everybody remembered the children walking down to school. They wore those boots and everybody remembers the noise of the boots.
Wir alle wissen noch, wie die Heimkinder zur Schule gingen. Und bis heute habe ich das eigenartige Klick-Klack ihrer Stiefel in den Ohren. Diese Kinder trugen schwarze Stiefel, wie Soldaten, beschlagen mit Nägeln, damit sie lange hielten. Eine Gruppe von vielleicht 20 Kindern lief jeden Morgen Klick-Klack-Klick-Klack zur Schule. Elend aussehende, spindeldürre Kinder, die miserabel behandelt wurden von den Nonnen.
Von 1922 bis 1961 existierte das Heim in Thürm. In den 70er Jahren entstand eine Wohnsiedlung auf dem Gelände, daneben ein Spielplatz. Seit Ende 2016 ist eine Ecke des Spielplatzes umgeben von einer fast 3 Meter hohen Bretterwand. Die Wand versperrt den Blick auf Spuren von 40 Jahren grauenhaften Geschehens in einem westeuropäischen Land, das sich heute gern als dynamisch, weltoffen und sozial fortschrittlich präsentiert. Wehe dem heiligen Gelübde, singen die Iren Sinead O'Connor und Damien Dempsey. Wehe dem heiligen Gelübde. 2014 hatte Catherine Corliss ihre 4 Kinder großgezogen und war bereit für eine neue Aufgabe. Die drahtige kleine Frau hatte einen Kurs für Lokalhistoriker absolviert und wichtige Prinzipien verinnerlicht. Stelle klare Fragen, durchforste Archive und Bibliotheken, befrage Behörden und Zeitzeugen. Und gib niemals auf, wenn man dir Antworten verweigert. Ihre Mutter sei unehelich geboren, sagt Corliss. Stets sei Melancholie von ihr ausgegangen, nie habe sie über ihre Kindheit erzählt. Wohl auch deshalb verspürte die Tochter den Drang zu erforschen, was hinter den Mauern des Heims in Thürm geschehen war. Und gleich zu Beginn hörte sie Verstörendes von heutigen Bewohnern des Geländes. 2 Schuljungen hätten 1975 während der Bauarbeiten für die Siedlung eine Grube entdeckt, voller Kinderskelette, gehüllt in Tücher. Ein Pfarrer habe die Grube gesegnet, bevor sie zugeschüttet wurde.
I spoke to the local graveyard keeper. It's just about 100 yards away from the home.
Ich habe mit dem Verwalter des städtischen Friedhofs gesprochen, der nur 100 Meter entfernt liegt von der Stelle, wo früher das Heim stand. Der Verwalter sagte, nach seinen Unterlagen sei kein einziges Kind aus dem Heim auf dem Friedhof beerdigt worden. Der Friedhofsverwalter führte mich auch zu einer kleinen Grotte mit einer Mutter Gottes hinter Glas, Öllichtern und Blumen. Diese Gedenkstätte hatten Anwohner errichtet und 40 Jahre lang gepflegt. Sie dachten, die Knochen stammten von Kindern, die während der Hungersnot in den 1840er Jahren gestorben seien.
Catherine Collis blickte in die Baupläne des Mutter-Kind-Heims und stellte fest, die Grube gehörte zur 1936 stillgelegten Jauchegrube des Heims. Und bei den Skeletten konnte es sich eigentlich nur um die dort abgelegten Leichname von Heimkindern handeln. Corless wandte sich an die Kreisverwaltung, in deren Auftrag die Bonsecours-Nonnen das Heim betrieben hatten.
Galway County Council didn't want to hear about it.
Die Kreisverwaltung in Galway wollte nichts darüber hören. Sie sagten, sie wüssten nichts von Kinderleichen dort. Dies, obwohl ihnen das Grundstück gehört und sie die Siedlung dort in den 70er Jahren gebaut haben. Sie müssen schon damals Bescheid gewusst haben darüber. Aber sie sagen, sie hätten keine Unterlagen.
Mit Ausnahme einer Mitarbeiterin des Standesamtes. Sie kopierte für Catherine Corliss 796 Todesurkunden von Kindern des Mutter-Kind-Heims in Tuam. 796 tote Kinder in einem einzigen Heim? Und nicht eine Beerdigung? Stattdessen Kinderleichen gestapelt wie Abfall in der Jauchegrube? Catherine Corliss befragte die einstigen Betreiber. Vergeblich. Das Hauptquartier der Bonsecours-Nonnen in Cork hatte angeblich keine Unterlagen mehr. Michael Neary, der Erzbischof von Tuam, sagte, die Erzdiözese habe nichts mit dem Heimbetrieb zu tun gehabt. Schließlich jedoch hatte Corliss Glück. Julia Devaney, jahrzehntelang Gärtnerin im Heim von Tuam, hatte einer Freundin Erinnerungen diktiert. Auf Tonband. Frauen hätten ihre Babys ohne Arzt, Hebamme und Schmerzmittel zur Welt gebracht, berichtet die Gärtnerin. Die Frauen sollten büßen für ihre Sünde, unehelich schwanger geworden zu sein. Viele seien bei der Geburt gestorben. Die Überlebenden putzten, wuschen, kochten, fütterten Schweine. Ein Jahr lang. Dann wurden sie entlassen, die Kinder blieben.
She talked about the children.
Sie erzählte, wie schlecht die Kinder behandelt wurden, dass sie keine Bilderbücher hatten, kein Spielzeug, dass sie den ganzen Tag nur in diesem großen Saal umherliefen. Und Mütter mussten, wenn sie sich nicht gerade um ihr eigenes Baby kümmerten, auf die Kinder aufpassen. Man gab ihnen eine Flasche Desinfektionsmittel und ein Wischtuch, mit dem sie hinter Kindern herwischten, für die es keine Windeln gab. Und niemand machte sich die Mühe, den Kindern etwas beizubringen. Sie konnten auch nach 2, 3 Jahren noch nicht sprechen und babbelten in ihrer eigenen Sprache miteinander. Niemand hatte Interesse an ihnen. Niemand erzählte ihnen Geschichten oder stimulierte sonst wie ihre Entwicklung. Und zu essen bekamen die Kinder nichts als einfachste Mehlspeisen, obwohl es, wie Julia Devaney berichtet, jede Menge Gemüse im Garten gab. Einen Teil aßen die Nonnen, der Rest wurde auf dem Markt verkauft, desgleichen Hühner und Schweine. Es gab auch jede Menge Eier, die Kinder aber bekamen nie eins.
Die Aussagen der Gärtnerin werden bestätigt durch Geheimakten einer staatlichen Untersuchungskommission zu den sogenannten Magdalenenwäschereien. Vom 18. Jahrhundert bis 1996 waren Zehntausende Prostituierte und Mütter unehelicher Kinder interniert in diesen von Nonnen betriebenen Gefangenenheimen und mussten Zwangsarbeit verrichten, oft jahrzehntelang, ohne jedes Gerichtsurteil. Der Kommission, die 2013 ihren Bericht vorlegte, fielen auch Akten über die 14 kirchlichen Mutter-Kind-Heime Irlands in die Hände. Und am 12. Oktober 2012 weist der Experte Declan McCone seinen Minister höchst alarmiert darauf hin, dass die Kindersterblichkeit in den Heimen um 1950 bei 25% lag. Fünfmal so hoch wie in Irland insgesamt. Außerdem seien extrem viele Mütter aus den Heimen in psychiatrische Kliniken eingewiesen worden. Kein Wunder, ein Inspektionsbericht der Gesundheitsbehörde vom 17. April 1947 beschreibt das Heim in Tuam als wahre Hölle auf Erden. In einem Raum seien von 31 zusammengepferchten Kindern zwischen 3 und 7 Monaten 12 völlig abgemagert gewesen. Mehrere hätten an epileptischen Anfällen gelitten, an Lähmungen und Abszessen. mehreren chronisch unterernährten älteren Kindern bescheinigt der Bericht, er erbte Idiotie. Die Kinder seien gestorben wie die Fliegen, sagt Catherine Corliss.
Neglect is what I found in my research.
Ich fand bei meinen Recherchen starke Hinweise auf grobe Vernachlässigung der Kinder. Wenn sie krank waren, kümmerte sich kaum jemand um sie. Selten wurden Medikamente eingesetzt. Viele Kinder starben wohl unnötig. Das Heim war ja auch völlig überfüllt. Die Betten standen eng beieinander. Infekte konnten sich rasend schnell ausbreiten. Kurz, alles deutet darauf hin, dass sich die Nonnen keinerlei Mühe machten, sterbende Kinder zu retten. Sie ließen sie einfach sterben.
Sinéad O'Connor hat selbst viel Leid erlitten in einem katholischen Heim. Sie wurde misshandelt und missbraucht. 1990 sang sie von toten Babys, vom Duft der Babys, von ihrem verflogenen Atem, den die Mütter auf ewig spüren werden. Die Haltung der katholischen Kirche Irlands gegenüber den sozial Schwächsten gehe zurück auf das 19. Jahrhundert, erklärt Lindsay Erna-Byrne, Professorin für Sozialgeschichte in Dublin. Damals übernahm die Kirche mit Zustimmung der britischen Verwaltung die soziale Infrastruktur. Schulen, Krankenhäuser und sogenannte Arbeitshäuser. Wohnheime, in denen seit der Hungerkatastrophe der 1840er Jahre Zehntausende der Ärmsten Iren untergebracht waren. Viele dieser Armen, insbesondere Frauen, seien moralisch verdorben, meinte der damalige Erzbischof von Dublin, Paul Kardinal Cullen. Und die Verderbtheit dieser Frauen sei eine ansteckende Krankheit.
Archbishop Cullen, who was the big name of Irish Catholicism in the 19th century.
Erzbischof Cullen war die führende Gestalt des Katholizismus im Irland des 19. Jahrhunderts. Und Cullen sagte sehr deutlich, wir müssen in den Arbeitshäusern eine moralische Trennung vornehmen zwischen guten armen Frauen und moralisch verdorbenen armen Frauen. Wir müssen im wortwörtlichen Sinne Trennwände errichten in diesen Heimen. Prostituierte und Mütter unehelicher Kinder müssen isoliert werden. Und um 1880 war es geschafft. In jedem einzelnen Arbeitshaus lebten die Frauen getrennt nach moralischen Kriterien.
1922 wurde Irland unabhängig und der Katholizismus in der Tradition des Erzbischofs Cullen zur Staatsideologie. Bis 1973 verabschiedete das Parlament kein Gesetz ohne Zustimmung der Kirche. Und der Priester war die Autorität jedes Dorfes. Er repräsentierte Gott auf Erden. Wer ihm widersprach, landete in der Hölle. Der Pfarrer brachte moralische Regeln zur Geltung, mit oft alttestamentarischer Strenge.
If the daughter was pregnant, a priest would come to the house.
Wurde ein unverheiratetes Mädchen schwanger, kam der Pfarrer ins Haus und sagte der Familie, ihr könnt eure Tochter nicht hier behalten. Sie übt einen schlechten Einfluss aus auf andere Menschen und das ganze Dorf. Sie soll woanders ihr Kind zur Welt bringen. Und das Kind darf dann keinesfalls in eurem Haus aufwachsen. Die junge Frau wurde dann in ein Heim geschickt, während man den Nachbarn sagte, sie sei arbeiten in England. Ein Jahr verbrachte die Mutter mit ihrem Kind im Heim und arbeitete dort. Dann wurde sie fortgeschickt und das Kind blieb.
Die Familie tat gut daran, dem Pfarrer zu gehorchen. Sonst verlas er vielleicht den Namen der unehelich Geschwängerten von der Kanzel und die Familie wurde beim Kaufmann nicht mehr bedient. Die von den Kanzeln gepredigte Angst vor dem verderbten Weib habe Irlands Gesellschaft vergiftet, erklärt Lindsay Erna-Byrne. Aus nicht mehr benötigten Arbeitshäusern wurden Magdalenenwäschereien und Mutter-Kind-Heime, betrieben nach den Richtlinien einer erbarmungslosen kirchlichen Hierarchie. Betrieben von Nonnen, die gebunden durch ihr Gehorsamsgelübde degeneriert seien zu Zombies.
Die Struktur dieser Institutionen erstickte jedes Mitgefühl. Da mochte einzelnen Nonnen durchaus das Wohl der Kinder am Herzen liegen. Die Organisation der Heime an sich jedoch legte so wenig Wert auf das Leben der Kinder, dass diese einzelnen Nonnen wenig tun konnten. Und es gibt schreckliche Berichte von Inspektoren der Gesundheitsbehörde, Da wurden 6, 7 Kleinkinder in ein Bett gelegt. Man gab ihnen einige Flaschen. Und wenn sie es schafften, sich Nahrung zuzuführen, schafften sie es. Wenn nicht, dann eben nicht. Für das Füttern jedes einzelnen Kindes fehlte das Personal.
Mit 6, 7 Jahren wurden die Heimkinder von Thürm in Pflegefamilien untergebracht.
Life wasn't too bad. Life was reasonably, you know, reasonably good now where I was.
Seine Pflegefamilie sei okay gewesen, murmelt Thomas Wald. Andere Kinder hätten wie Sklaven arbeiten müssen. Später gründete Wald eine eigene Familie. Trotzdem sei zeitlebens eine tiefe Traurigkeit in ihm gewesen, sagt er. Mit Hilfe von Catherine Corliss haben sich 30 Überlebende des Heims und einige Angehörige verschollener Kinder zusammengefunden zu einer Selbsthilfegruppe. Dabei auch Patrick John Haverty. Haverty, geboren 1951, bringt eine Mappe mit zum Gespräch. Fotos, Familiendokumente. Ein blitzwach wirkender Mann, der, wie er sagt, liebevolle Pflegeeltern hatte. Aber
I used to wet the bed up till I was 14 years of age.
Ich war Bettnässer, bis ich 14 war. Und ich schaukelte nachts mit dem Kopf vor und zurück gegen das Kopfteil meines Bettes. Eines Nachts kam meine Pflegemutter in mein Zimmer und fragte, was ist das für ein Lärm? Weiß nicht, antwortete ich. Und als sie wieder in ihrem Schlafzimmer war, polsterte ich das Kopfteil meines Bettes mit Kleidern. Das machte ich, bis ich vielleicht 13 war.
Mit 16 wurde Patrick Haverty in die Welt entlassen. Ohne Familie, ohne Identität. Die folgenden Jahre erlebte er als Außenseiter, so wie fast alle Heimkinder. Kaum jemand wollte etwas mit ihm zu tun haben.
Es gab eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich mich umbringen. Ich war damals 18 oder 19 und hatte das Gefühl, ich sei ein Niemand, nur Dreck von der Straße, ein Bastard. Ich weiß noch, wie ich von einer Brücke hinuntersah, und kurz davor stand, in den Fluss zu springen. Das Einzige, was mich davon abhielt, war die Angst, nach dem Tod ewig lange im Fegefeuer zu schmoren. Nein, es war nicht leicht für mich aufzuwachsen.
Beim Gespräch über die Funde toter Kinder in der Jauchegrube des Heims schüttelt Patrick Haverty nachdenklich den Kopf. Nicht alle, sagt er dann, für die eine Todesurkunde existiere, seien tatsächlich tot.
I did meet a man last year that came back from America and he was adopted.
Letztes Jahr traf ich einen Mann, der aus den USA hierher gekommen war. Kurz vor ihrem Tod hatten ihm seine Adoptiveltern gebeichtet, dass er nicht ihr leiblicher Sohn sei. Sie hätten ihn aus Thürm mitgenommen und er habe eine neue Geburtsurkunde bekommen.
Streng geheime Protokolle des irischen Gesundheitsministeriums machen einen schlimmen Verdacht nahezu zur Gewissheit. Die Nonnen von Thürm hätten doppelt Buch geführt, steht dort. Sie hätten von Angehörigen und Behörden Unterhalt gefordert für Kinder, die gar nicht mehr im Heim lebten. Weil sie tot waren, entlassen oder als Adoptivkinder in die USA exportiert. Gegen gutes Geld. Die Protokolle nennen
Briefe hoher kirchlicher Autoritäten, die darauf drängen, Kinder für den amerikanischen Adoptionsmarkt zu identifizieren.
Unmittelbar nach der Legalisierung der Adoption in Irland seien die Todesraten drastisch gesunken in den 14 kirchlichen Mutter-Kind-Heimen des Landes, stellen die Geheimprotokolle vom Oktober 2012 fest. Wurden also in den Jahrzehnten zuvor Hunderte oder gar Tausende Todesurkunden ausgestellt für Heimkinder, die gar nicht tot waren, sondern illegal exportiert in die USA? Wurden Tausende Mütter um ihre Kinder betrogen und Tausende zum Teil heute noch lebende Menschen um ihre Identität?
You hid behind your color.
Wie steht die katholische Kirche Irlands heute zu diesem Teil ihrer jüngsten Vergangenheit? Übernimmt sie Verantwortung für die Verbrechen? Catherine Corliss wurde ein einziges Mal von Erzbischof Michael Neary empfangen.
I recall being very angry when I came out from the meeting because I brought him in my research and my maps.
Ich weiß noch, dass ich nach dem Treffen sehr wütend war. Alle meine Forschungsergebnisse und Lagepläne hatte ich dem Erzbischof vorgelegt und eine Zeugin hatte ich mitgebracht. Die Frau, die dabei war, als zwei Jungen in den 70er Jahren die Knochen fanden. Sie sei damals in ein Loch gefallen, berichtete die Frau. Und darin hätten Stapel von Kinderleichen gelegen, eingewickelt in Tücher. Das sei schrecklich, antwortete der Erzbischof. Das sei furchtbar. Aber man habe keine Unterlagen und man habe nichts mit dem Betrieb des Heims zu tun gehabt.
Eine Behauptung, die so nicht stimmen kann. Tatsächlich gab es stets dem Erzbischof unterstellte Geistliche, die das Heim in Tuam seelsorgerisch betreuten. Diese Geistlichen hatten nach kanonischem, nach katholischem Kirchenrecht die Pflicht, Gottesdienste abzuhalten, Kinder zu taufen und Kranke zu ölen. Sie hatten die Totenmesse für Verstorbene zu lesen und deren Beerdigung auf geweihtem Grund, einem Friedhof also, zu leiten. All dies mussten die Geistlichen protokollieren, und die Protokolle müssen nach kanonischem Recht auch heute vorliegen. Warum legt der Erzbischof diese Protokolle nicht der Öffentlichkeit vor, fragen Betroffene. Anruf im Büro von Michael Neary mit der Bitte um ein klärendes Interview. Die freundliche Stimme eines Sekretärs antwortet:
Die Antwort ist nein. Der Erzbischof kommentiert dieses Thema gegenüber den Medien nicht.
Die Oberin der Bon Secours-Nonnen in Cork, Schwester Mary Ryan, legt den Hörer auf, als das Wort Tuam fällt. Zwei E-Mails bleiben ohne Antwort. Eigentlich müssten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Razzien veranstalten in der Residenz des Erzbischofs und in der Zentrale der Bon Secours-Nonnen, meint Alison O'Reilly. Die Journalistin, die am 25. Mai 2014 als erste über die Skelettfunde in Tuam berichtete.
If I dug up my back garden and found bones, the guards would be down here, the police would be down to my house.
Fände ich in meinem Garten menschliche Knochen, wäre sofort die Polizei da. Ich müsste das Haus verlassen. Das Grundstück würde abgesperrt und komplett umgegraben. Forensikexperten der Staatsanwaltschaft würden nicht ruhen, bis sie genau wüssten, wem die Knochen in meinem Garten gehören. Nichts davon tun die Behörden in Tuam, aus verständlichen Gründen. Jede Razzia im Haus eines Priesters, in einem Kloster oder in der Residenz eines Erzbischofs würde Irland negative Schlagzeilen bescheren. Einmal mehr stünde unser Land desavouiert im Rampenlicht. Wut und Hohn würden sich über Irland ergießen, mit dramatischen Auswirkungen auf sein Ansehen. Das ist wohl einer der Hauptgründe, warum sie es nicht tun.
That's probably one of the main reasons why they're not doing it.
No nuns broke into our homes to kidnap our children. We gave them up.
Keine Nonnen brachen ein in unsere Häuser und raubten unsere Kinder, sagt am 7. März 2017 der damalige Premier Enda Kenny in Irlands Parlament. Nein, die Bürger Irlands selbst hätten unehelich geborene Kinder der vermeintlichen Fürsorge der Nonnen anvertraut. Die Bürger selbst hätten diese Kinder in die Kammer des Horrors in Tuam geschickt. Sie hätten diese Kinder aufgegeben, aufgrund ihrer perversen, ja morbiden Sorge um ihr Ansehen. Wir, sagt der Premier, haben ledigen Müttern ihre Kinder weggenommen, sie verkauft oder verhungern lassen. Eine pathetische Erklärung. Aber steht Irlands Regierung wirklich zur Mitverantwortung von Gesellschaft und Staat für den Horror in kirchlichen Heimen? Tatsächlich bestätigen zahlreiche Dokumente, dass staatliche Stellen stets wussten, was falsch lief, aber nichts taten. 1944 zum Beispiel stellten Inspektoren fest, dass von 124 im Heim von Bessborough bei Cork untergebrachten Kleinkindern 102 gestorben waren. Wirksame Konsequenzen zogen die Behörden nicht. Noch die Kommission, die 2012 Menschenrechtsverletzungen in Magdalenenwäschereien untersuchte, beklagte, es fehle ihr an Ressourcen.
Medizinische, finanzielle und ethische Unregelmäßigkeiten in Mutter-Kind-Heimen zu untersuchen, auf die zahlreiche Hinweise in bereits durchgesehenen Unterlagen hindeuten.
Keine einzige dieser Unregelmäßigkeiten hat bis heute ein Staatsanwalt geprüft, obwohl in Irland Straftaten nicht verjähren. Am 17. Februar 2015 immerhin setzte Irlands Regierung nach massivem öffentlichem Druck eine Kommission zur Untersuchung der Mutter-Kind-Heime ein. Sie soll auch Impfexperimente mit Heimkindern in den 1960er Jahren unter die Lupe nehmen. Dies ist die dritte Untersuchung von Verbrechen der katholischen Kirche in Irland. 2009 wurde ein Bericht zum sexuellen Missbrauch in katholischen Institutionen vorgelegt, 2013 ein Bericht zu Menschenrechtsverletzungen in Magdalenenwäschereien. Leider sei wenig zu erwarten von staatlichen Untersuchungskommissionen in Irland, warnt in Dublin die Menschenrechtsanwältin Maeve O'Rourke.
The current Commission of Investigation into Mother and Baby Homes is set up under the 2004.
Die aktuelle Kommission zur Untersuchung von Mutter- und Babyheimen operiert auf der Basis eines Gesetzes von 2004. Dieses Gesetz versucht meiner Meinung nach, solche Untersuchungen so billig wie möglich zu machen für den Staat. Tribunale alten Rechts tagten in aller Öffentlichkeit und jeder hatte das Recht, mithilfe eines Anwalts auszusagen. Bei den neuen Kommissionen dagegen sind alle Sitzungen geheim. Und es ist ein Verbrechen, mit einer Strafe von bis zu 5 Jahren Gefängnis Informationen zu veröffentlichen, die man der Kommission gegeben hat. Das gilt auch für Opfer von Misshandlungen und Missbrauch. Die Kommission braucht des Weiteren Journalisten keine Einsicht gewähren in ihr vorliegende Dokumente. Und Opfer von Verbrechen, die die Kommission prüft, haben keinerlei Zugang, auch zu sie persönlich betreffendem Beweismaterial. Ein klarer Verstoß gegen Grundrechte Betroffener nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Kommission darf sogar Betroffenen Informationen über ihre eigene Identität verweigern, die eigentlich unser Datenschutzgesetz garantiert.
Im März 2017, nach 2 Jahren Arbeit, bestätigt die Kommission in einem kurzen Zwischenbericht, dass auf dem Heimgelände in Tuam tatsächlich Kinderknochen liegen. Archäologen hätten Ende 2016 ein paar Quadratmeter aufgegraben, berichtet Catherine Corliss, ohne Beteiligung von Forensik- und DNA-Experten. Ende Mai 2017 sagt, nach erneutem öffentlichem Druck, die zuständige Ministerin, möglicherweise werde weitergegraben. Auf ein Interviewersuchen reagiert die Sprecherin der Kommission, Ita Mangan, binnen weniger Stunden.
Die Kommission befindet sich mitten in ihrer Untersuchung. Sie wird keine Ergebnisse oder Einschätzungen bekannt geben, bevor diese Untersuchung abgeschlossen ist. Die Kommission gewährt auch keinerlei Interviews.
Menschenrechtsanwältin Maeve O'Rourke wundert sich nicht. Kommissionen wie diese, sagt sie, dienten vor allem einem Zweck: die Täter zu schützen.
First of all, it likes to compartmentalize and only deal with specific aspects. And every time,
zunächst einmal wird das Thema kleinteilig behandelt. Man beschäftigt sich immer nur mit spezifischen Aspekten. Stets vermeidet man, überdies festzustellen, wer genau rechtlich verantwortlich ist für konkrete Verbrechen. Und um das auch für die Zukunft zu vermeiden, unterwirft die Regierung alle relevanten Dokumente der Geheimhaltung. Und sie stellt sicher, dass die Opfer nicht mehr öffentlich sprechen oder gar vor Gericht ziehen können.
So they'll investigate, but then make secret the archives, make sure people can't speak, make sure people can't go to court.
Auch Staatsanwälte, Journalisten und Historiker können fortan Geschehnisse in kirchlichen Mutterkindheimen kaum mehr aufklären. Denn erstens riskieren Opfer, die Geheimhaltungsregeln der Untersuchungskommission brechen, selbst im Gefängnis zu landen. Und zweitens hat die Kommission alles Beweismaterial systematisch aus öffentlichen Archiven entfernt und für geheim erklärt. Von einer Kultur des Vergessens und Verdrängens spricht Maeve O'Rourke. Weil noch immer zu viele Bürger schweigen, arbeite Irland die dunklen Stellen seiner Geschichte im 20. Jahrhundert bis heute nicht auf. Am Küchentisch von Catherine Corliss bringt der alte Thomas Wald, der die ersten 7 Jahre seines Lebens im Heim von Tuam verbrachte, die mit Schwielen bedeckten Hände. Seine Mutter habe er mit 30 kennengelernt, sagt Wald leise.
Even that she was my mother.
Aber er habe nie Mutter zu ihr sagen können.
But I could never say a mother to her.
You left us drowning in a pool of tears. Oh, you left us drowning in a pool of tears. Oh, you left us drowning in a pool of tears. Not my fault, and I am strong, I'm beautiful.
Why aren't you crying?
Irlands Umgang mit kirchlichen Verbrechen an unehelichen Kindern.